Liebe Gemeinde, das Abendmahl, es ist ein Geschenk, das uns unser Herr Jesus Christus gegeben hat, bevor er diese Welt verlassen hat. Er hat es seinen Jüngern übertragen. Und wir sind die Glücklichen, die davon bis heute profitieren können. Es geht also heute um das Abendmahl und darum, wie wir als Christen das Mahl des Herrn feiern sollten. Unser Thema heute lautet: Wie bereite ich mich auf das Abendmahl vor? Dazu habe ich einen Text aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 11. Und ich bitte euch, dazu aufzustehen. Der Apostel Paulus spricht zu den Christen in der Gemeinde in Korinth: Wer also unwürdig dieses Brot isst und den Kelch des Herrn trinkt, der ist schuldig am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst, und so solle von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken, denn wer unwürdig isst und trinkt, der isst und trinkt sich selbst ein Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Deshalb sind unter euch viele Schwache und Kranke, und eine beträchtliche Zahl sind entschlafen. Denn wenn wir uns selbst richteten, würden wir nicht gerichtet werden. Wenn wir aber gerichtet werden, so werden wir vom Herrn gezüchtigt, damit wir nicht samt der Welt verurteilt werden. Darum, meine Brüder, wenn ihr zum Essen zusammenkommt, so wartet aufeinander. Wenn aber jemand hungrig ist, so esse er daheim, damit ihr nicht zum Gericht zusammenkommt. Das Übrige will ich anordnen, sobald ich komme. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein heiliges Wort. Und wir danken dir dafür, dass du uns gerade, wenn es um das Abendmahl geht, um das Mahl des Herrn, Anweisungen gibst. Denn wir sehnen uns danach, dieses Mahl würdig zu feiern. Bitte mach dieses Wort für uns lebendig und verständlich durch deinen Heiligen Geist. Wir danken dir im Voraus dafür. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Ich werde heute die ganze Situation in Korinth, in der Gemeinde dort, nicht ausführlich schildern. Ich möchte das nur in zwei, drei Sätzen sagen, nämlich die Gemeinde in Korinth war eine Gemeinde, die aus verschiedenen sozialen Schichten bestand. Reichen Menschen, Wohlhabenden, die große Häuser hatten und sie möglicherweise auch zur Verfügung gestellt haben, damit sich die Christen dort treffen und auch mal Abendmahl feiern in einer größeren Gruppe. Es waren dabei aber auch Arme. Es waren nicht nur Freie, es waren auch Sklaven. Und nun kamen die Christen zusammen und manche waren schon Vormittag da und haben mit ihren Mahlzeiten begonnen und mit Abendmahl. Und die anderen, die arbeiten mussten, vielleicht im Hafen irgendwo, die kamen abends abgerackert, müde. Und was haben sie dort angetroffen? Fast alles wurde aufgegessen. Manche hatten schon meine Krone, manche waren schon angetrunken vielleicht. Auf jeden Fall, der Apostel Paulus, der das erfahren hat, kritisiert das sehr, sehr scharf. Das gehört sich so nicht. Und in diesem Zusammenhang erklärt auch der Gemeinde, was überhaupt Abendmahl ist und wie würdig sollten wir Abendmahl feiern. Es geht also um eine gewissenhafte Vorbereitung auf das Abendmahl. Unwürdig am Abendmahl teilnehmen, aber wie? Was heißt das? Da ist die Frage nach der Schuld. Und das nächste hier, wie kann man sich selbst prüfen? Gibt es Konsequenzen für eine unwürdige Teilnahme am Abendmahl? Wer also unwürdig dieses Brot isst und oder den Kelch des Herrn trinkt, der ist schuldig am Leib und Blut des Herrn. Eins muss zuerst festgestellt werden. Es geht hier nicht um ungläubige Menschen. Dieser Brief wurde an Christen geschrieben. Nur Christen nahmen dort am Abendmahl teil. Und wenn einer am Abendmahl teilnimmt, ohne überhaupt an Jesus Christus zu glauben, dann ist es nicht richtig. Leider passiert das millionenfach in unserem Land. Es gibt sogar Geistliche, die nicht glauben, dass Jesus das stellvertretende Sündenopfer für unsere Sünden ans Kreuz gegangen ist. Und sie verteilen fleißig unterschiedlos Abendmahl. Es wird in jeden Mund reingeworfen, der sich aufmacht. Auf jede Hand draufgelegt, wer nur will. Neulich stand in Idea Spectrum auch eine kurze Meldung, nämlich dort wurde gesagt von einer Landeskirche, bei uns kann jeder am Abendmahl teilnehmen. Egal, ob und was er glaubt. Von einer solchen Widersinnlichkeit redet hier der Apostel Paulus. Also er redet von einer Teilnahme am Abendmahl, die unwürdig ist, aber für Christen. Deshalb konzentrieren wir uns nur auf Christen heute. Er spricht von Gläubigen in der Gemeinde in Korinth. Also wiedergeborene Christen sind seine Zielgruppe. Und sie müssen dringend lernen, das Mahl des Herrn würdig zu feiern. Da kann man sich gleich fragen, welche Arten vom unwürdigen Verhalten beim Abendmahl gibt es überhaupt? Werden hier diese genannt oder sagt die Bibel was dazu? Wenn das Mahl nur rituell gefeiert wird, als irgendeine Veranstaltung, man geht einfach hin und nimmt das zu sich, ohne dass sich sein Herz daran beteiligt, als Christ, wohl bemerkt, dann ist das nur eine äußerliche Teilnahme, ohne innerlich mit dem ganzen Herzen dabei zu sein. Das schon ist nicht gut, nicht richtig. Die Gedanken sind vielleicht überall, nur nicht bei dem Herrn und bei dem, was er für uns getan hat. Leichtfertigkeit, die hier gleichzeitig eine Gedankenlosigkeit ist, das ist nicht gut. Das ist unwürdig dieses Mahles des Herrn. Es gibt auch Christen, die meinen, dass eine Abendmahlsfeier oder Zeremonie eine sündenvergebende Kraft hat an sich. Also so ein bisschen Hokuspokus. Ich gehe hin, in dem Moment, wo ich Brot nehme oder aus dem Kelch trinke, sind meine Sünden vergeben. Das sagt uns die Bibel so nicht. Ich habe manche sagen hören, ich habe wieder so viel verkehrt gemacht. Ich habe gesündigt. Ich muss dringend mal wieder zum Abendmahl. Da hat einer was nicht verstanden. Denn die Vergebung der Sünden empfangen wir nicht durch das Abendmahl, durch die Feier selbst. Wir werden daran erinnert, dass uns die Sünden vergeben wurden durch Jesu Opfertod am Kreuz. Er ist doch für unsere Sünden gestorben. Sondern die Vergebung der Sünden geschieht nur durch den lebendigen Glauben an Jesus Christus. Und wir empfangen die Vergebung unserer Sünden überall dort, wo wir mit einem demütigen und bußfertigen Herzen zum Herrn kommen, die Sünden bekennen, um Vergebung bitten und die auch empfangen. Und das ist nicht auf Abendmahl begrenzt, dass wir vorbereitend auf Abendmahl es tun. Das können wir zu Hause machen, unterwegs, sogar bei der Arbeit, sofort nachdem wir gesündigt haben, vielleicht jemanden beleidigt oder ungerecht behandelt haben. Das kann in der Küche, im Gartenhäuschen, überall passieren. Im Auto, sogar im Bett, vor dem Einschlafen. Das Abendmahl ist vielmehr ein heiliges Erinnerungszeichen an das, was Jesus für uns getan hat. Ein Anbetungs- und Dankfest, dass der Heiland aufgrund seines Opfertodes unsere Sünden bereits gesühnt hat. Unwürdig das Abendmahl nehmen heißt also auch, es nicht gemäß biblischen Verständnisses zu nehmen. Wiederum andere, sie kommen zu einer Abendmahlfeier, zu einem Gottesdienst mit Abendmahl in einem Geist der Bitterkeit, Unversöhnlichkeit. Die hegen vielleicht Groll gegen andere Menschen, gegen andere Christen vielleicht. Und so kommen sie zum Tisch des Herrn. Manche haben sogar versteckten Hass gegen andere. In dem Zustand nehmen sie das Abendmahl. Sie können jemanden einfach nicht ausstehen, geschweige denn lieben. Und wer mit Groll im Herzen das Abendmahl feiert, der feiert es unwürdig. Dann gehört es vorher, das auszuräumen in Gottes Gegenwart. Es gibt auch Christen, die an anderen Sünden festhalten und nicht Buße tun, nicht umkehren. Sie leben beispielsweise im Ehebruch, andere betreiben permanent üble Nachrede oder frönen irgendwelchem götzendienerischen Hobby. Das heißt, das Hobby ist das Zentrum ihres Lebens, nicht Gott selbst, nicht Jesus Christus. Da gehört auch eine Umkehr dazu. Da gehört auch Buße, damit man würdig das Abendmahl feiert. Nur wenn wir aus der Vergebung lebend, mit einem reinen, hingegebenen Herzen bereit sind, diese Zeichen zu uns zu nehmen, in Anbetung, Dankbarkeit, Ehrerbietung, dann kommen wir zum Tisch des Herrn als Jünger Jesu und feiern würdig das Abendmahl, persönlich, aber auch als Gemeinde. Und dann werden über uns Segnungen übergossen. Wir werden gestärkt wie die nächste Strecke unseres Lebens. Wenn wir uns nach der Schuld fragen würden, dann lesen wir im Vers 27, wer also unwürdig dieses Brot isst und den Kelch des Herrn trinkt, der ist schuldig am Leib und Blut des Herrn. An wem machen wir uns schuldig? Bitte? An Jesus Christus selbst. An den Zeichen, die er uns zur Erinnerung an seinen Tod am Kreuz hinterlassen hat. Daran, an ihm machen wir uns schuldig. Machen wir uns auch an unseren Brüdern und Schwestern schuldig? Indirekt ja, wenn wir unwürdig das Abendmahl nehmen. Aber es heißt hier wörtlich, am Leib und Blut des Herrn, in erster Linie. Stellt euch vor, wenn Menschen auf eine Landesfahne rumtrampeln oder sie verbrennen, das passiert öfter. Gerade im Nahen Osten, da haben die ein paar Lieblingsfahnen, die sie ständig verbrennen und auf denen herumtrampeln. Was ist denn das? Ist das eine Verachtung eines Stückes Stoffs? Nein. Sie verachten das Land, zu dem diese Fahne gehört oder zumindest das diese Fahne hat. Und das machen sie extra, um diese Verachtung zum Ausdruck zu bringen. Unwürdig zum Abendmahl kommen, verachtet nicht die Zeremonie. Das wird mal so gefeiert, je nach Gemeinde und christlicher Kirche, sondern den, zu dessen Ehre es gefeiert wird. Also Jesus Christus selbst. Und das dürfen wir nicht vergessen. Wir werden schuldig an dem Leib und Blut unseres Retters, der in äußerster Liebe für uns sein Leben gegeben hat, geopfert hat. Wir werden eine Verhöhnung schuldig und der Gleichgültigkeit gegenüber der Person Jesu Christi. Also es ist kein Kavaliersdelikt. Und es gehört sich, das ab und zu in Erinnerung zu rufen, damit wir wissen, worum es hier geht. Und dann lesen wir weiter im Vers 28, der Mensch prüfe aber sich selbst. Und so soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Vor der Feier des Abendmahls sollte sich jeder selbst prüfen. Also, nicht der Gemeindeleiter, nicht der Pastor soll einen prüfen, irgendwie so wie ein Schüler dahinstellen und sagen, was hast du gemacht und so weiter. Darum geht es hier nicht. Sich selbst. Jeder ist selbst dafür verantwortlich. Die Frage ist, tust du das vor jeder Mahlfeier, auch vor dieser Mahlfeier bei euch zu Hause heute oder die nächsten Male? Tue ich das? Das ist eine klare Aufforderung an uns alle. Oder kommst du vielleicht in den Gottesdienstraum gehetzt im letzten Moment und bist froh, dass du es gerade noch geschafft hast. Und dann guckst du, ach stimmt, Mensch, heute ist Abendmahl. Ja, das ist schon ein bisschen gedankenlos. Man hat sich nicht darauf vorbereitet. Gedanklich kann man schon in der Woche damit anfangen. Am Samstag und Sonntag früh. Herr, heute ist Abendmahlsfeier. Ich freue mich so sehr drauf und ich möchte mich darauf vorbereiten. Es geht nicht um Pflichten. Es geht um die Vorfreude. Es geht darum, dass wir das viel bewusster tun. Wie bei vielen anderen Dingen. Auf manche andere Dinge bereiten wir uns viel gewissenhafter vor als auf Abendmahl selbst. Deshalb nimm dir in der Woche oder am Abend davor, am Morgen vor dem Gottesdienst, bewusst eine stille Zeit. Alleine, vielleicht mit dem Ehepartner, das ist auch schön, mal zusammen in Stille sich hinhocken und zu beten, zum Beispiel aus dem Psalm 139, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Oder Psalm 51, haben wir gerade gelesen, ein wunderbarer Psalm, wunderbare Vorbereitung auf das Abendmahl, aber nicht nur. Und dann bitte Gott um Verzeihung und auch Menschen vielleicht, denen du Unrecht getan hast. Wenn man damit in der Woche schon anfängt, kann man jemanden anrufen oder sich mit jemandem treffen. Und sagen, du, es ist mir heute richtig bewusst geworden. Ich habe mich wie der letzte, kein guter Mensch verhalten. Und ich möchte mich dafür entschuldigen. Vielleicht ist das dein Ehepartner oder dein Kind. Und vergib bewusst auch allen, die sich an dir versündigt haben. Auch wenn diese dich nie um Vergebung gebeten haben. Es geht um deine Vorbereitung, um deinen Herzensfrieden. Und so kommst du mit einem von Christi Blut gewaschenen Herzen zum Tisch des Herrn und profitierst du von dem herrlichen Segen, der dir darin verheißen wird. Wie hindern manche Segnungen? Wie spannen manchmal so ein wie ein Regenschirm der Schuld und die Segnungen Gottes prallen ab. Zumachen, in die Ecke stellen, vor Gott sich hinstellen, wie wir sind. Herr, ich komme zu dir, wie ich bin. Ich will nichts verbergen. Und ich erwarte von dir, dass du mich segnest, dass du mich reinigst, dass du mich stärkst. Soweit, so gut. Nun komm einem aber ein ganz schwieriger Teil dieses Bibeltextes, nämlich es geht um die Konsequenzen einer unwürdigen Teilnahme am Abendmahl. Wir haben das im Kopf, wie die Korinther da, verrückt Mahlfeier gefeiert haben. Ein Chaos, Lieblosigkeit. Und hier steht's, wer unwürdig isst und trinkt, der isst und trinkt sich selbst ein Gericht. Weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet oder nicht achtet. Die Frage ist, was ist das für ein Gericht? Wir reden hier nicht vom Essen. Ihr wisst schon, ja? Was ist das für ein Gericht? Und Paulus sagt im Vers 32 klipp und klar, was er damit an dieser Stelle meint. Wenn wir aber gerichtet werden, so werden wir vom Herrn gezüchtigt, damit wir nicht samt der Welt verurteilt werden. Ganz wichtige Einschränkung hier. Das Gericht an den Kindern Gottes, die unwürdig am Abendmahl teilnehmen, ist also kein Strafgericht, sondern es ist ein Züchtigungsgericht. Wir werden diszipliniert, wir werden erzogen, wir werden gezüchtigt. Und es ist wichtig, das zu verstehen. Was meint hier der Apostel damit? Wir werden gezüchtigt, diszipliniert, erzogen. Ein Kind Gottes, dem seine Sünden vergeben sind, ein für alle Male, weil Jesus am Kreuz die Strafe auf sich genommen hat. Ein Kind Gottes muss niemals Strafe für seine Sünden tragen. Das hat Jesus schon getragen. Wir lesen doch auch in Jesaja-Brief 53, die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Auch daran erinnern wir uns beim Abendmahl. Und wenn Christen sündigen, werden sie also nicht bestraft und gerichtet, sondern diszipliniert. Sie werden aufgerufen zu Buße, zu Umkehr. Und sie werden diszipliniert im Sinne der Zurechtweisung, im Sinne der Korrektur, der Reinigung, Wiederherstellung, aber auch Bewahrung, damit sie nicht noch tiefer in die Sünden fallen. Das ist ganz wichtig. Beim Abendmahl können und sollen wir uns auch daran erinnern. Das ist ein wichtiger Gedanke und das gehört zu unserem christlichen Leben. Und der Apostel zählt hier manche Mittel dieser Erziehung bzw. dieses Züchtigungsgerichtes. Er zählt das auf. Deshalb sind unter euch viele Schwache und Kranke und eine beträchtliche Zahl sind entschlafen. Damit sind nicht die gemeint, die pennen, einfach eingeschlafen sind, sondern die gestorben sind. Ja? Die sind entschlafen. Das ist so eine biblische Bezeichnung. Also manche sind schwach, manche krank, manche sind sogar gestorben. Darum, es hängt damit zusammen, mit diesen Zuständen. Aber wie kann das zusammenhängen, ist schon interessant und gleichzeitig schwierig. Schwachheit und Krankheit als erzieherische Mittel, also oder Mittel zur erzieherischen Förderung seiner Kinder, das setzt Gott ein bei den Gläubigen. Das muss man natürlich einschränkend sagen. Aber wir lesen zum Beispiel im 1. Petrusbrief, Kapitel 4, denn wer körperlich leidet, hat von der Sünde gelassen. Ich habe das schon erlebt bei manchen meiner ehemaligen Gemeindemitgliedern, dass ich jemanden im Krankenhaus besucht habe. Er hat ein Leben geführt, sage ich mal so, chaotisch. Chaotisch ist vielleicht das richtige Wort. Und als ich ihn besucht habe, sagte er zu mir gleich, ich stand in der Tür, ich habe es verstanden, sagte er. Ich ändere mich. Ich werde jetzt auch zum Gottesdienst kommen, sagte er. Ich habe kein Wort gesagt. Ja, aber das war für ihn so ein Schuss vor den Bug. Diese Krankheit, die so plötzlich unerwartet kam, kann sein. Es kann sein, dass einer das so versteht und es kann sein, dass dieses Mittel vielleicht als erzieherische Maßnahme bei einem Christen eingesetzt wird von Gott. Wenn wir krank oder schwach sind als Christen, Christen also die, die bewusst abhängig von ihm leben, dann leben wir in der Regel näher bei Gott. Und wenn wir schwach sind oder krank, können wir dabei auch Geduld lernen. Und das mäßigt ungemein unseren Stolz. Gerade wenn wir so Helden sind, die auf ihre Körperlichkeit bauen, wie stark wir sind und austrainiert und so weiter. Wie schön vielleicht. Auf einmal merken wir, das alles ist heute da, morgen kann alles weg sein. Und das kann für einen Menschen auch zum Segen werden, diese Erinnerung dran. Wir kommen gleich nochmal dazu. Inwiefern kann sogar der Tod eine Disziplinarmaßnahme Gottes sein bei einem Christen? Das hatte mich schon immer interessiert. Ich habe mit einem großen Geschick, bin ich immer dieser Bibelstelle ausgewichen, weil das schwierig auch zu erklären ist und keiner hat mir das so erklärt. Und man muss dabei sagen, das Ziel unseres Herrn ist auf gar keinen Fall die Verdammnis. So. Jesus erlitt am Kreuz einen schrecklichen Tod. Im Römer 8, Vers 1 lesen wir, es gibt jetzt also kein Verdammungsurteil mehr für die, die ganz mit Jesus Christus verbunden sind. Das göttliche Ziel der Disziplinierung seiner Erlösten ist also nicht Verdammnis, sondern Bewahrung davor, damit wir nicht samt der Welt verdammt werden. Vers 32 in unserem Text. Wenn also ein wiedergeborener Christ in diverse Sünden verstrickt und auch noch die Ehre Christi bei Abendmahl verletzt, kann es durchaus sein, dass ihn Gott wegnimmt von dieser Welt, also lässt ihn sterben, um ihn vor Schlimmeren zu bewahren. Ich hätte da ein paar Beispiele am Lager, aber ich kann das alles nicht erzählen. Da habe ich mich auch gefragt, warum ist er gestorben? Der war noch so jung. Der war ein so toller Prediger, hat Bücher geschrieben. Auf einmal Unfall, weg. Er hätte noch 30 Jahre leben können. Seine Frau hat es gesagt, vielleicht wollte ihn Gott vor Schlimmerem bewahren. Da habe ich mir gedacht, die spinnt wohl, die gute Witwe. Ja? Aber ich habe mir das dann später noch durch den Kopf gehen lassen. Kann sein. Wir wissen es nicht. Denn im neuen Bund hat sich der Herr verpflichtet, seine Kinder zu bewahren, um jeden Preis, und ihr Heil, ihre Rettung sicherzustellen. Und das hat er uns versprochen, das ist eine Verheißung. Und da benutzt er dabei verschiedene Mittel. Eine russische Frau, ein Russlanddeutscher, ist vor Jahren auch einmal zu mir gekommen, total traurig, sie weinte um ihren gerade vor einigen Monaten bekehrten Sohn, der viel, viel zu früh verstorben ist. Und dann auf einmal hörte sie auf zu weinen und sagte zu mir, ach, wer weiß, wovor Gott meinen lieben Jungen bewahrt hat. Er hat viel Schlimmes gemacht in seinem Leben, bevor er sich bekehrt hat. Das hat mich sehr beeindruckt, muss ich ehrlich sagen, wenn eine Mutter das so sagt. Meine Lieben, ein Weg, seine Kinder bis ans Ende zu bewahren, ist der, dass Gott sich immer um die ewige Sicherheit, um die ewige Rettung seiner Kinder sorgt. Er möchte sie bewahren. Darum sagt Paulus auch im Vers 30, deshalb sind unter euch viele Schwache und Kranke und eine beträchtliche Zahl der Entschlafenen. Da fragte ich mich, als ich das gelesen habe, was für schlimme Finger waren diese Korinther? Was war da am Start bei denen? Wie sind sie miteinander noch umgegangen? Wir lesen doch nicht alles. Es wurde nicht alles aufgeschrieben. Es kamen so viele Verrufe zu dem Apostel Paulus und er hat auf manches nur reagiert. Aber wir wissen, da waren ganz schlimme Dinge in Korinth. Und die ganze Mannschaft war sehr, sehr zerstritten. Wir sollen daraus nicht folgern, dass jeder Tod eines Gotteskindes diese Ursache hat. Das wäre falsch. Aber es mag sein. Es kommt vor. Vielleicht im Korinth hat sich das besonders gehäuft. Deshalb schreibt der Apostel Paulus das auch so. Darum sollten wir auch nicht spekulieren, ob der Tod des einen oder des anderen eventuell mit einer unwürdigen Teilnahme oder grundsätzlich Lebensweise mit irgendwelchen Sünden zusammenhängt. Das ist nicht unser Job. Das ist nicht unsere Aufgabe. Das überlassen wir bitte schon Gott. Das steht uns nicht zu. Das weiß Gott alleine. Aber jeder von uns ist persönlich aufgefordert, sich immer wieder zu prüfen. Wenn wir fragen, warum Christen sterben, dann gibt uns die Bibel dazu verschiedene Antworten, nicht nur die eine. Wir lesen das im Psalm 90 zum Beispiel. Unser Leben währet 70 Jahre und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Wie viele von Menschen, Christen heute, sind überfällig, sage ich mal, wenn wir dieses biblische Prinzip einfach anwenden würden? Ja, hört sich nicht so freundlich an, aber ich liebe euch alle, ihr wisst das, ja? Aber wenn einer mit 95 Jahren stirbt und es in der Anzeige steht, plötzlich und unerwartet bei einem Christen, ich würde das nicht so schreiben. Ich würde da mir wünschen, dass es geschrieben wird, endlich beim Herrn angekommen. Wisst ihr, was ich damit meine? Die Bibel sagt, unsere Lebenszeit ist begrenzt. Und wenn wir älter werden, das ist eine natürliche Sache, dass wir auch sterben, dass wir damit rechnen und dass wir uns darauf vorbereiten. Nicht nur aufs Abendmahl, sondern auch auf dieses Mahl bei unserem Herrn irgendwann. Wenn jemand in diesen Lebenssphären stirbt, müssen wir überhaupt nicht nach dem Warum fragen. Es ist einer gestorben, seine Zeit war gekommen. Ein anderer Grund ist schlicht und einfach der Ratschluss oder der Wille des Herrn. David sagt im Psalm 31, Vers 16, meine Zeit steht in deinen Händen. Oder Psalm 139, 16 lesen wir, alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keine da war. Gott weiß alles. Er hat das in der Hand, nicht wir. Und von daher dürfen wir nicht so urteilen, wer weshalb gestorben ist. Das kommt aus verschiedenen Gründen. Aber weil es so ist, weil Gott uns auch Abendmahl geschenkt hat und er hat uns auch unser Leben geschenkt, er hat uns zum Glauben geführt, hat uns beschenkt aus Gnade. Deshalb Ruhe in der wunderbaren Vorsehung deines Herrn. Es kann aber auch sein, dass Gott manche seiner Kinder schon frühzeitig im Himmel braucht. Wer weiß, weil er eine starke Sehnsucht nach ihnen hat. Ist das nicht ein schöner Gedanke? Gott hat sich so sehr nach einem Christen gesehen, dass er sagte, den will ich so schnell wie möglich bei mir haben. Denken wir an Stephanus, an die Märtyrer. Märtyrer sind fast alle zu früh gestorben, sage ich mal. Manche in jungen Jahren, weil sie sich bekannt haben, trotz Gefahren, zum Gott und zu Jesus Christus. Wir haben von heiligen Menschen gehört, die so sehr mit Jesus verbunden waren, dass sie sehr schnell von Gott, vom Herrn, in die Herrlichkeit aufgenommen wurden. Im Psalm 116 lesen wir, kostbar ist in den Augen des Herrn der Tod seiner Heiligen. Aber die Bibel sagt uns auch, dass Christen vor der normalen Zeit weggenommen werden können, wenn sie sich auch nicht erziehen lassen wollen. Da kommen wir zurück zu unserem Text. Aber nicht aus Strafe, sondern aus Liebe geschieht das. Denn Gott will, dass keines seiner Kinder verloren geht, dass keines mit der Welt verdammt wird. Gott ruft ab, aber nicht aus Strafe, sondern aus Liebe. Ein Beispiel aus der Tierwelt vielleicht, ja? Nicht Kaninchen, Schafe nehmen wir. Wenn ein Schaf ständig von der Herde davonläuft und sich in Todesgefahr bringt, dann kann es sein, dass der Schäfer irgendwann die Faxen so voll hat, dass er das Schaf einmal sucht, holt und zum Schluss steckt es in die Herde und sagt, so, jetzt bleibst du mit den anderen. Du wirst nicht mehr hier ausbüchsen. Vielleicht sind einige von den Christen damals, auch von heute, schon im Haus der Geborgenheit, weil sie so ausbüchsig waren vielleicht und der Herr sie zu sich geholt hat, damit sie nicht noch mehr Dummheiten machen. Also das, um das ganz platt auszudrücken. Der gute Hirte, Jesus Christus, hat immer nur ein Ziel. Er will keins seiner Schafe verlieren. So, und darauf können wir uns verlassen. Das ist doch tröstlich, oder? Und sie sollen alle gerettet werden. Das hat er gesagt. Darum züchtigt er sie, dass sie nicht mit dieser Welt verdammt werden. Und das ist ein Grund zur Dankbarkeit, dass er das tut. Nochmal zusammenfassend hier. meide unwürdige Teilnahme am Abendmahl. Sei dem Opfer Jesu gegenüber nicht gleichgültig. Erinnere dich daran, was er für dich getan hat. Und prüfe dich selbst schon im Vorfeld des Abendmahls. Lass dein Herz reinigen durch die Vergebung des Herrn. Es gibt mögliche Konsequenzen. Eine von denen ist ein Züchtigungsgericht, dass Gott uns züchtigt, dadurch, dass es uns auf einmal, dass wir nicht so gut in Form sind, dass wir schwächeln, krank werden oder vielleicht manche werden aus dieser Welt genommen. Die Rede ist hart, aber es kommt aus der Bibel. Und ich wünsche uns allen, dass wir das für uns positiv und inspirierend zur Erbauung aufnehmen. Wir werden gleich auf ein Lied hören und davor möchte ich noch kurz beten. Christus hält mich fest. Himmlischer Vater, wir danken dir dafür, dass du uns dieses Geschenk des Abendmahls gegeben hast. Und wir danken dir dafür, dass du mit uns nicht nur was angefangen hast, irgendein wunderbares Werk, sondern du willst das auch vollenden. Du möchtest, dass wir bis zum Schluss bewahrt bleiben. Und du gibst uns auch dieses Geschenk des Abendmahls zu unserer Bewahrung und Stärkung. Danke dafür. Bitte segne uns alle, wenn wir jetzt hier Abendmahl feiern oder zu Hause. Wir lassen uns von dir stärken. Im Namen Jesu. Amen.